Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, wo es heute wieder um uns eins meiner Lieblingsthemen geht, nämlich Ehre, Mut und Respekt und das alles, was dazu gehört. Denn wir reden heute über die zweite Folge von dem Ring der Musketiere, von der wir bisher nicht wissen, ob die überhaupt einen Titel hat. Wir glauben nicht und das kann uns aber, wer uns das noch sagen kann, ist natürlich der gute Kai. Hallo Kai.
Hallo Gregor. Nein, ich hatte ja eben schon die Theorie, die haben tatsächlich keine Titel, weil ja. Auch die nächste Folge wird einfach nur als Teil 3 angekündigt.
Es ist total bemerkenswert, oder? Es ist wirklich ja. Faszinierend. Es ist doch ein bisschen Zeit vergangen seit der ersten Folge und wir haben uns ja entschlossen, die anderen 43 Minuten auch zu besprechen. Und ich kann dir sagen, ich hatte den guten Micha auch drauf angehauen, der wird uns in einer der, also entweder Folge 3 oder Folge 4, wir werden sehen, dann auch nochmal hier beehren und dann können wir das zumindest als Triumvirat mal beenden. Aber heute müssen wir uns nochmal alleine der Tatsache stellen, was unsere Musketiere, denn die sind ja auch noch nicht vollzählig in dieser Folge. Ne, die sind ja auch auf dem Weg zur Vollständigkeit erst.
Das ist richtig, genau. Das heißt aber eigentlich zwangsläufig müssen wir in der letzten Folge mit 4 Leuten auftreten.
Das stimmt, ja. Wir brauchen noch ein Mädel. Wir brauchen noch unbedingt ein Mädel. Weißt du?
Alison Doody, wir fragen die doch einfach mal. Meinst du, hat schon so lange nichts mehr gemacht.
Ja. Ja, obwohl, ich habe in letzter Zeit mir viele Fotos von Alison Doody angesehen.
Woran könnte das nur liegen? Ich hatte kürzlich noch mal Indiana Jones 3 geguckt.
Aber nur wegen ihr, oder?
Kein Kommentar. Sie hat übrigens auch, und das ist jetzt schon wieder auch über 20 Jahre her, in diesem Quatermain-Film mitgespielt, in dem hier, wie heißt er doch gleich hier, Ghost-Nachricht von Sam, hier.
Patrick Swayze
Quatermain gespielt hat und da spielt Alison Doody den Sidekick von ihm.
Ah, das muss aber später gewesen sein, oder?
Das war 2004 also auch schon wieder 20 Jahre jetzt her. Ja,
oh, ist genau. Krass, stimmt, hätte ich jetzt auch gesagt.
Patrick Swayze, ach, Wahnsinn. Eine Legende.
Ah, absolut Legende, ja. Eine Legende, wie auch so die Musketiere-Legende sind und
Peter jetzt, Portos.
Peter Portos, die ganz, Peter ganz Portos, großen. Das ist das Allergeilste. Nee, deshalb, wir wollten heute über die zweite Folge sprechen und ich werde jetzt gleich mal so ein paar Worte zur Storyline von dieser Folge sagen. Ne? Interessant ist nämlich, das ist tatsächlich eine Fortsetzung der ersten Folge. Es ist ein durchgängiger Handlungsstrang. Das hat mich schon als erstes irritiert. Also wir erinnern uns ja, in der ersten Folge gab es ja diesen bösen Möb. Ich glaube, es ist Mr. Kalito, aber ich bin mir nicht ganz sicher mehr, ehrlich gesagt. Der hat ja im ersten Teil ein Kind entführt, um einen Fluglotsen zu erpressen, um einen Flieger abstürzen zu lassen, indem ein Zeuge, der Mr. Murdoch sitzt, der gegen ihn aussagt. Und der darf ja nicht aussagen. Ne? Und der hat jetzt aber immer noch das Problem im zweiten Teil, dass dieser Mr. Murdoch auf dem Weg zum Gericht ist und gegen ihn aussagt und ganz fiese Sachen über ihn mitbekommen hat. Er war sein Buchmacher und hat auch erlebt, dass er auf Partys nicht der netteste Mensch auf diesem Planeten gewesen ist. Und um jetzt an seine Adresse zu kommen, hat er einen Polizisten, den er auch in der ersten Folge hatte, dem bietet er Geld an, erst $100.000, der will dann aber $150.000 und seine Ruhe, die bekommt er auch für die Information und den Zugang zu einer Wanze, wo sich Mr. Murdoch versteckt. Um es vorwegzunehmen, der gute Polizist überlebt das allerdings auch nicht, diesen Deal, da kommen wir aber später noch drauf. Das hätte er kommen sehen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf jeden Fall geht es in der A-Handlung darum, dass es immer noch darum geht, dass dieser Mr. Murdoch ausgeschaltet wird, damit er nicht gegen Mr. Kalito aussagen kann. Das gelingt denen tatsächlich auch trotz dem heldenhaften Einsatz der Musketiere, die mir ehrlich gesagt immer unklarer sind, was ihre genauen Befugnisse und Aufgaben eigentlich sind, weil das ist mir endgültig unklar geworden. Der zweite Teil der A-Handlung ist allerdings auch noch, dass nachdem dann der erfolgreiche Mord, so muss man es ja nennen, an Murdoch passiert, ist Mr. Kalito auf dem Weg zu seinem Papa und sagt, Mensch Papa, lass mich doch wieder in die Familie rein, du bist doch hier der große Capo der Stadt, gib mir doch deinen größten Auftrag, damit ich wieder für dich arbeiten kann. Und das ist überraschenderweise ein Diamantenraub. Und bei diesem Diamantenraub, da wird er von den Musketieren quasi hinters Licht geführt und da werden die Diamanten getauscht und so, mit dem Ziel, dass er für den Mord an Mr. Murdoch bezahlt, und quasi mit den falschen Diamanten bei seinem Vater auftaucht und der ihn dann auch tötet. überraschenderweise am Ende, was für ein harter Shitpost, der hier passiert in dieser Folge. Und die B-Handlung ist, dass wir die Musketiere endlich zu viert sehen, nämlich der gute Bert Aramis von Cheech Marin gespielt. Der bekennt sich jetzt dazu, dass er diesen Ring hat und wird ausgebildet und ein vollwertiges Mitglied der Musketiergang. Seine Ausbildung und sein Weg dahin und wie er sich in diese Gruppe einführt, das ist im Prinzip so ein bisschen die B-Handlung dieser Folge. Und sie endet dann auch mit All for one and fun for all. Ne?
Ja. Ja, ja. Der gute Cheech Marin, also ja, Bert Aramis, damit beginnt ja auch die Folge. Mhm. Und die ist eigentlich schon mal unfassbar fremdschämig. Ging dir das auch so?
Ja, die Folge beginnt tatsächlich, dass er ein Mädchen abschleppt, die gute Tiffany. Und er möchte anscheinend mit ihr Unzucht treiben, wird aber dabei gestört von der Polizei und sagt dann das zu ihr, was jede Frau dann in solchen Fällen gerne von ihrem Love Interest hört. Halt die mal auf! Während er über den Hof abhaut, über einen Zaun springt, über ein Auto hechtet und weg und so der Polizei entkommt. Da lässt er sein Date zurück. Ja, das ist ja schon geil, oder?
Ja, so halb. Also ich muss ja leider sagen, dass Bert Aramis mir in dieser ganzen Episode irgendwie meistens auf die Nüsse ging. Mit seinen Sachen, die er so überzeichnet getan hat.
Total lustig.
Er ist so ein Comic Relief, oder?
Er ist ein totaler Comic Relief, ja. Aber total witzigerweise fand ich ihn total sympathisch. Wie ich die auch fast alle. Also mir ging sogar Thomas Gottschalk nicht auf den Sack in dieser Folge, überraschenderweise.
Selbst nicht, als er seine Muskeln hat spielen lassen am Anfang.
Da ganz kurz. Aber der gute Bert ist ja, ne, nachdem er dann merkt, oh, die Polizei jagt mich, ich kann ja nicht mal die gute Tiffany daten. Ich habe doch diese Karte von diesem John Rhys Davis-Typen bekommen. Ne, und da melde ich mich jetzt mal und sage denen mal hier, hey, ich habe auch einen Ring, ich bin Musketier. Und er wird auch gleich willkommen geheißen von dem guten, wie heißt John Rhys
Davis nochmal? Maurice Treville.
Genau. Und sagt, das ist euer Vierter im Bunde. Aber der muss natürlich erst ausgebildet werden, der gute Aramis. Und das kann natürlich nur unser John Smith, D'Artagnan. Der ist der Typ, der ihm alles beibringt, wie man hinten auf dem Motorrad sitzt, was man so braucht, wie man mit dem Degen kämpft und wie man auch mit einem Pfeil und einer Armbrust umgeht und wie man sie richtig hält vor allen Dingen. Halt,
ja,
ne?
Ja,
das,
genau.
Das ist seine Aufgabe, ihm das so beizubringen. Aber weißt du, was mir auch in diesen ersten 10 Minuten, die eigentlich diese Zusammenführung dieser Gruppe darstellt, aufgefallen ist? Die Musik hat total Porno-Vibes an vielen Stellen. Die Musik war voll so frühe 90s, wirklich so absolut.
Ja, großartig. Ja, voll. Also die Musik ist die ganze Zeit genau wie alles, was man sieht, so ein bisschen drüber, also irgendwie auch unpassend auf eine gewisse Art und Weise, aber doch passt es wieder irgendwie dazu, zu diesem ganzen Charme von diesem Kram, den wir da sehen. Also ja, also auch am Anfang schon die erste so Ausbildungsszene, also hier Bert Aramis, der schießt zum ersten Mal mit dieser Armbrust, muss danach natürlich noch erklärt bekommen, wie rum man das Ding hält, weil es erstmal falsch rum auf den Kopf fällt. Und ja, wohin schießt er mit diesem Pfeil dann natürlich? Voll ins Schwarze, nämlich von so einer Statue irgendwo ja ins Geschlechtsteil.
Ja, ein großer Lacher, ein großer Lacher.
Ha, 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 ja, ja, genau.
Weißt du, was mir auch total aufgefallen ist? Das ist so anscheinend in den frühen 90ern ist man gerne gejoggt, weil irgendwie ist jeder in diesem Film mal am Joggen gewesen, in dieser Folge. Und das Beste ist, das Anjoggen des Bösenwichts. Weißt du, der joggt ja mit seinem Mitarbeiter da über diesen Park und trifft sich dann mit dem Polizisten, dem er sagt, hier, du hast uns letztes Mal geholfen, jetzt brauche ich nochmal die Adresse, wo dieser Murdoch versteckt wird, damit ich ihn töten kann, bevor er vor Gericht gegen mich aussagt. Und der Polizist weigert sich ja erst, aber nicht sondern weil er ihn loswerden will, nicht so richtig aus moralischer Überzeugung, sondern eher, naja, geh mir nicht auf den Sack und hier, hör auf, mich immer voll zu quatschen und so. Und das fliegt irgendwann auf. Lässt sich dann aber erweichen, indem er sagt, na gut, statt $100,000 für $150,000 verwandt sich dir den Typen und sagt dir dann quasi, wo er wohnt und gibt dir auch die Frequenz von der Wanze. Und darauf geht der Bösewicht natürlich ein und sagt, du kriegst das Geld, dafür kriege ich diese Daten, wir sehen uns. Und dann joggt er mit seinem Mitarbeiter weiter vom Park. Dann siehst du wirklich die Kamera, wie sie ihm so nachguckt, wie die beiden wirklich am Joggen sind. Das fand ich, habe ich noch nie gesehen. Das ist der böse Joggen.
Auch nicht. Ja, nee, ist mir auch aufgefallen. Ja, also ganz großartig, ja.
Und dann geht es ja mit diesem sportlichen Impact weiter, weil wir sehen ja Anne-Marie, Allison Doody, wie sie am Strand von Venice Beach joggt. Und da ist ja plötzlich so ein Inline-Skater, der an ihr vorbeifährt und so einer älteren Dame die Handtasche klaut. Also klaut sie daraufhin dem Typen das Fahrrad, um hinter ihm herzufahren, ihn abzufangen, dass ihm das die Tasche halt abzunehmen, der älteren Dame die Tasche zurückzubringen, dem dann dem Typen Gott sei Dank das Fahrrad wiederzubringen. Ich hatte mir schon aufgeschrieben, ja klar, Fahrraddiebstahl ist da in Ordnung. Nein, sie fährt natürlich zurück und gibt es dem Typen. Der ist von ihrem Lächeln aber genauso bezaubernd wie ich. Ne, und sagt dann, hey, da hast du aber einen guten Tritt gehabt und so halt. Ne? Und dann gibt es doch so einen Kameraumschwenk auf diese ältere Dame, ja, die auf den Typen einschlägt, der mittlerweile am Boden liegt, und sie haut mit der Handtasche auf ihn ein. Und dann sehen wir Anne-Marie wegjoggen. Und da fährt fast ein Fahrrad in sie rein. Und sie muss total Gas geben. Also ich fand das total bemerkenswert. Das hat so wie Anarcho-Filmerei schon fast, weil du siehst wirklich, dass da fast der eine Fahrradfahrer in sie rein ist und sie wirklich Gas geben musste, um davor wegzukommen. Fand ich total super.
Ja, ich fand dieses Joggen sowieso bemerkenswert. Also so joggt man ja nicht in der Geschwindigkeit. Die war ja irgendwie super flott gerannt. Ja, gerannt ja, um genau. Ihr Leben.
Ja. Aber ich fand es einfach so super, dass sie die Oma dem Typen Lack gibt, der dann da am Strand von Venice Beach lag und so.
Ja,
super.
Gut. Die Oma war vorher ja noch ein gutes Stück weg.
Ja.
Und sie hat ja indem sie die Tasche von diesem Typen wieder abgerissen hat, ist der so ein bisschen umgefallen, über so eine Mülltonne gestolpert. Es hat mich gewundert, dass der dann, ich weiß nicht, 30, 40 Sekunden, bis die Oma zu dem gelaufen ist, immer noch da auf dem Boden gelegen hat.
Ja, und er lag einfach so auf dem Rücken, weißt du, so wie
so
ich
weil. Ja, ja, so genau.
Und hat so nach oben gestrampelt und hat sich halt von der Tasche, von der vielleicht steht da drauf.
Ja.
Fand ich ein bisschen irritierend, aber es hat einfach irgendwie so einen gewissen Charme halt, ne?
Ja, so ein Trash-Charme.
Ja. Einen totalen Trash-Charme. Ich habe auch dann, wir sind ja bei John Smith, D'Artagnan, David Hasselhoff, der dann gut mit den guten Cheech ja weiter anlernt, also den guten Bird, indem er ihm auch unter anderem den Schwur der Musketiere beibringt und dass die halt einfach nur für die Ehre und das Gute und pipapo so quasi kämpfen. Und dann nimmt er ihn immer mit und hat ihn auf dem Motorrad hinten drauf. Und du siehst aber bei den Fahrten in der Totale, dass das sowas von nicht David Hasselhoff ist, der da drauf sitzt.
Ja, das steht auch in meinen Notizen. Aber auch diese Typen, die da sitzen, die sind ja sowas von überhaupt 0,0.
Nein.
Ja, David Hasselhoff und Cheech Marin, nur irgend so ein Typ mit so einem angeklebten Schnurrbart.
Alter, wir dürfen das nicht vergessen. Wir haben das ja in einer Version, wo das Bild wirklich Fernsehqualität frühe 90er Jahre ist.
Ja, mit VHS-Qualität.
Mit Schlieren, mit dem Anteasern der Werbung, mein RTL und so, weißt du? Also sowas, ne? Also wir reden über so eine Bildqualität und du hast trotzdem gesehen, dass der Typ in der Totale nicht David Hasselhoff gewesen ist.
Ja, auch vom Körperbau, Cheech Marin, der ist ja ein bisschen breiter, also irgendwie vom Kreuz her ein bisschen breiter. Aber auch wenn man ihn eben in der Rückansicht sieht, wenn das Motorrad fährt, das ist einfach ein komplett anderer Typ, so ein ganz schmächtiges, dünnes Kerlchen, also das definitiv niemals Cheech Marin ist.
Absolut nicht. Absolut nicht. Ich fand es auch super, wo sie dann auch diese Storyline mit Portos weitermachen, dass der ja dieses Jugendheim betreut halt. Ne? Peter Portos ist ja irgendwie, hat er ja so, betreut ja so Kinder, Sport und pipapo. Und da fahren die ja hin, um dann gegen ihn Tischtennis zu spielen. Da spielt dann John Smith D'Artagnan gegen Portos Tischtennis und macht auch so beim Tischtennisaufschlag En Garde und so, weißt du, und dachte wow, da fiel mir übrigens ein, wir haben doch dieses Coverbild von denen, wo die alle diese klassischen Musketierkostüme tragen, ne? Wir sind uns doch jetzt schon sicher, dass die nicht einmal in den Folgen tragen werden, oder?
Selbstverständlich werden die das nicht tun.
Gut.
Was ich bemerkenswert fand bei diesem Tischtennisspiel, die spielen rein von der Geschwindigkeit so, weiß nicht, wie man früher in der Hauptschule oder Grundschule gespielt hat, also irgendwie super lahm eigentlich, also es wirkte einfach so super entschleunigt.
Ja, und ich fand auch in der deutschen Synchro geil, dass sie Ping-Pong erwähnt haben, weil als dann D'Artagnan ja verliert, muss er ja noch so einen Spruch dann halt machen, den muss er dem Peter Portos aufsagen vor den Kids. So, ja, du bist der beste Ping-Pong-Spieler der Welt, keiner ist so gut wie du bist der Allertollste und so und alle lieben dich und pipapo und so. Und ich dachte erst, jetzt kommt Wunder, was er da machen muss, weil er sagt, oh, ist jetzt so ein langer Spruch, muss ich den wirklich bringen? Aber er sagt, nee, musst du machen, und dann ist es halt einfach nur so Ping-Pong. Und ich habe dann habe ich mich kurz gefragt, ob Tischtennis tatsächlich in den USA verbreitet ist, aber dann fiel mir wieder Forrest Gump ein, weißt du?
Ja, Forrest Gump.
Genau. Aber Ping-Pong doch als Begriff nicht, oder?
Nee, also den kannte ich bis dahin auch noch nicht, was ich da irgendwie interessant fand. Und hätte ich eine Wette abgeschlossen, weil es wirkte ja sehr, dass hier John Smith, D'Artagnan, David Hasselhoff sehr überzeugt davon ist, dass er überhaupt gar kein Problem hat, gegen Peter Portos zu gewinnen.
Und dann verliert
also
er sofort.
Ich, Und er verliert sofort. Ich hätte mein Geld vermutlich auf John Smith gesetzt und hätte verloren.
Ja, weil es die, vielleicht ist es aber eine Abzocke, die die beiden auch machen. Die Kids setzen dann Geld.
Das kann natürlich auch sein.
Und in Wirklichkeit, weißt du, es tut er immer so, er ist der strahlende Held und so. Ist er natürlich auch schon. Ne? Er hat ja, der gute John Smith sagt ja so Sätze wie, wir nehmen kein Geld, wir tun es für die Befriedigung. Das ist ein Satz, den du heutzutage auch nicht
mehr
kannst du heute auch nicht mehr so sagen und so. Aber nichtsdestotrotz, auch so parallel, ich fand es halt wirklich krass, dass diese Sache mit Murdoch, mit diesen Belastungszeugen da weiter erzählt wurde halt. Und auch, dass sie dann das zweite Mal diesen Polizisten im Park treffen und der ihm dann genau sagt, ja, hier, wir haben also den Deal, du lässt mich jetzt in Ruhe, hier ist die Frequenz, hier ist die Adresse, wo der Typ da untergekommen ist und ich kriege jetzt den Koffer mit den $150,000. Und dann sind wir beide, gehen wir getrennte Wege und er sagt, ja, natürlich kriegst du das und gibt ihm diesen Koffer und dann macht er diesen Koffer auf und dann siehst du das Geld und er sagt, yeah, und macht den Koffer zu und auf einmal steht hinter dem heruntergeklappten Koffer der Gehilfe von ihm, der ihn einfach in den Kopf schießt.
Ja, und er bekommt dann auch die Belobigung, guter Schuss.
Ja, das habe ich mir auch gesagt. Er sagt, nee, er macht es noch besser. Er sagt, guter Schuss, Charlie. Er hat gleich so ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis zu ihm. Aber ist wirklich, ich war zum Teil über die Brutalität, die es in dieser Folge gab, sehr überrascht. Ehrlich gesagt.
Ja, definitiv. Also für eine Serie so Anfang 90s, die im, weiß nicht, Abendprogramm lief und vermutlich eher so auf Familien ausgelegt war. Also ich habe es ja damals auch gesehen, fand ich das auch schon jetzt irgendwie nochmal anschauen, doch ein bisschen hart. Aber auch irgendwie so ein Augenzwinkern hart. Das ist eher so ein bisschen cartoonartig in manchen Aspekten auch. Also auch, dass Maurice Trouville einerseits sagt, oh, die Polizei, die hat im Moment so viel zu tun, die Polizei hat uns deswegen um einen Gefallen gebeten, uns diesen Fall anzunehmen.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Das stellt doch die Frage, da kommen wir gleich noch zu der, was genau deren Aufgabe ist. Aber jetzt kam meine Lieblingsszene in der Folge. Nämlich, wir lernen ja immer noch den guten Bird an, ne? Und dann fahren die ja mit dem Motorrad lang und dann sehen die diesen betrunkenen Typen am Tag, der in sein Auto einsteigen will. Und dann halten die an und sagen, hier, dann wirst du mal sehen, was wir machen. Jeden Tag eine gute Tat, wie die Pfadfinder und so, ne? Und ich gehe da mal hin. Da geht er hin und da ist dieser betrunkene Typ am Auto. Hey, Sir, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte ein Auto fahren. Ja, Sir, Sie sind, da wird er erstmal informiert, dass er betrunken ist. Sie sind betrunken. Ja, ist egal. Du
weißt das aber.
Das weiß, ne? Dann nimmt der gute John Smith seinen Autoschlüssel, macht das Auto auf und nimmt dann den Führerschein oben und der über der Sonnenblende ist, wie sich in den USA gehört, dass da die Papiere drunter liegen und sagt, das ist Ihr Führerschein. Sie sind der und der und Sie wohnen da und da. Ist das korrekt? Und er, ja. Und dann, alles klar, macht er die Tür zu, schließt das Auto ab, hat einen Briefumschlag zur Hand. Er hat einen Briefumschlag zur Hand, passt da den Führerschein und den Autoschlüssel rein und hat eine Briefmarke auf einmal in der anderen Hand, klebt die auf den Briefumschlag drauf und wirft die in den Briefkasten, der da steht und sagt, Ihren Autoschlüssel können Sie sich morgen nüchtern nach einem Tag Postlaufzeit bei sich zu Hause abholen. Guten Tag, Sir.
Ja, bemerkenswert.
Er hat auch die Adresse nicht draufgeschrieben übrigens.
Nein.
Nur, also ich weiß nicht. Und dann dieser Versuch von dem Typen da in den Briefkasten noch reinzukommen zur Hälfte. Weißt du, also der, ehrlich gesagt, das ist eine coole Art, das zu machen, ehrlich gesagt. Das ist eine sehr coole Art. Aber er hatte einen Briefumschlag und eine Marke zur Hand.
Ja, und eine Briefmarke dabei, ja.
Schreibt aber nicht die Adresse drauf und schmeißt es in den Brief. Eigentlich ist es eine coole Art, jemanden vom Fahren abzuhalten. Nach nur einem Tag Postlaufzeit wird dieser Brief bei dir zu Hause ankommen und dann bist du wieder nüchtern und kannst herkommen und dein Auto holen, mein Freund.
Ich sag mal so, nein, wird der Brief nicht, denn klar, Adresse ist nicht drauf. Das heißt, ich weiß nicht, wie es in Amerika läuft, also zumindest hierzulande wäre es so, okay, es steht irgendwie keine klare Adresse drauf, die landet irgendwo dann bei einem Angestellten, der das Ding aufmacht, um zumindest herauszufinden, um was es überhaupt geht. Aber ich weiß nicht, ob das in Amerika so gibt, also hier in den USA. Und andererseits, ja, wie lange das dann dauert, bis das zugestellt wird.
Ja, ein bisschen länger wird es auf jeden Fall dauern, aber dadurch, dass ja der Führerschein drin ist mit der verifizierten Adresse von dem Typen, wissen wir, irgendwann wird dieses Ding ankommen. Wahrscheinlich muss der eine Woche warten oder so, bis er das kriegt.
Vielleicht sehen wir den in den nächsten zwei Teilen nochmal irgendwo.
Es ist einfach so großartig, oder? Naja, aber auf jeden Fall ist dann genau das, was du ja gesagt hast, der gute Treville sagt ja dann, die Polizei hier hat so viel zu tun, die haben uns um Hilfe gebeten. Ihr sollt euch mal eine Nacht um diesen Murdoch-Typen kümmern und den transportieren, damit er morgen und ihn morgen, eure Aufgabe ist, ihn morgen im Gerichtssaal abzugeben. Ne? Und das fragt mich wieder, was diese Befugnisse sind und warum die Polizei den, diesen Top, die nehmen den ja später auch am Gericht mit 5 Mann in Empfang und so, aber die haben keine Zeit oder kein Personal, den nachts eine Nacht zu bewachen und geben ihn diesen Leuten, die selber sagen, wir haben keine Befugnisse und wir verdienen damit kein Geld und wir tun das nur fürs gute Gefühl und Karma.
Ja, also ich kann das erklären, denn wenn ich natürlich sehe, mit welchem Elan und welchem Talent diese Typen, die ihn dann später hier an dem Gerichtsgebäude in Empfang nehmen, danach arbeiten mit ihm, kann ich das verstehen, dass man lieber irgendjemanden engagiert, außer die Polizei selbst.
Irgendwen ist genau richtig, weil Murdoch, der ist irgendwie ganz, ganz cool, ehrlich gesagt, finde ich.
Ich finde auch super, dass er sagte, hier dieser Antagonist, der ist gefährlicher als der Terminator.
Ja, großartig, ne? Gefährlicher als der Terminator, genau, und dann sitzt er in diesem Hotel mit John Smith abends und die trinken was und sitzen so, sieht aus wie so ein Gesellschaftsspiel, vor dem die sitzen. Und da sagt er, und da fand ich ihn auch geil, dann fragt der Murdoch, dieser Bösewicht, dieser fiese Möb, wie ist denn der so als Mensch?
Fand ich großartige Frage.
Wie ist denn der so als Mensch? Und dann erzählt er ja diese Party, diese Story, dass er ihm halt die ganzen Papiere und Unterlagen gemacht hat und das jahrelang so stillschweigend hingenommen hat. Und dann wäre er auf einer privaten Party von dem Typen gewesen und da hat der Typ eine Frau sexuell belästigt und irgendwie ausgezogen und ist gewalttätig geworden und wollte sie halt haben und ne und ist quasi nur so mit Mühe davon abhalten, konnte nur so mit Mühe davon abgehalten werden und die hat sich kurz darauf umgebracht. Ne? Und dann gibt es ja diesen, also harte Geschichte. Und er sagt, und er schämt sich dafür, dass er nicht eher was gesagt hat und so halt. Ne? Und dann gibt es ja diesen Talk, den er zu ihm macht mit Menschen, vielen Menschen ist immer alles egal und du tust hier das Richtige, weil du einfach aufstehst und du benennst diese Dinge, die passiert sind und damit machst du viel mehr als viele andere Menschen und so. Und gibt ihm noch so einen guten Rat und eine sehr empathische Szene tatsächlich. Da war ich ein bisschen von Hasselhoff überrascht. Weißt du auch, als er dann so hört, dass die sich umgebracht hat, dann guckt er so weg und bei David Hasselhoff ist ja auch jedes Schauspiel ein bisschen Glückssache und so halt, ne? Aber er macht dann diesen Talk und viele Menschen, die nehmen das einfach hin, die sehen nur aufs Geld, da wollen selber keinen Ärger haben und du hast zwar Fehler gemacht, aber du stehst dazu, benennst sie und willst dich ändern und das macht dich so viel besser, ne? Deshalb gestatte mir, dich zu versuchen, am Morgen mit einer Jacke über dem Kopf ins Auto zu transportieren. Denn das ist ja der Fluchtplan am nächsten Morgen, der ist großartig. Wir sehen John Smith, wie er zum Auto geht und einen Typen, der eine Jacke über dem Kopf hat, der einfach nur schnell auf den Rücksitz springt. Den fährt er dann weg, die werden aufgehalten und da stellt sich recht ein Typ raus, dass der Typ unter der Jacke Bird ist. Und nicht Murdoch halt, ne?
Ja.
Damit haben sie die Bösen, die anscheinend ja jetzt durch den Polizisten die Adresse, warum auch immer, der dann schon wusste, na gut, über die Wanze, wo die sind, kann eine Wanze sagen, wo du bist, sondern kannst du nur mithören, ne? Dann haben sie ja gewusst, dass sie abgehört werden.
Ja, bisschen komisch. Ist so ein bisschen eigenartig. Interessant fand ich auch später, als man ja diese Sache umkehrt und auch diese Wanze beziehungsweise diesen Melder, diesen Bewegungsmelder oder sowas da in dieser Limousine unterbringt. Das macht ja auch hier unser guter Bird Aramis. Weil er kennt da jemanden und der weiß, das ist ein Typ von früher, den kann man linken. Der wird genau auf meine Geschäftsidee hereinfallen. Und hey, zeig mir doch mal diesen Wagen. Und ja, ist schon bemerkenswert.
Es ist großartig. Ich habe sehr gelacht über diesen Fake, den er mit Bird macht, mit dem, dass die quasi so tun, als fahren sie den jetzt, den Murdoch da weg, indem er ihn halt mit einer Jacke über dem Kopf und einfach auf dem Rücksitz springt, das fällt ja gar nicht auf. Und dann lenken sie die halt von dem Hotel ab. Währenddessen, als die dann weg sind, der gute Murdoch einfach rausschlendert und bei der guten Anne-Marie ins Cabrio einsteigt. Die holen ihn dann mit dem Cabrio ab. Also jetzt mal ohne Witz, also wenn du dich unauffällig verhalten musst, dann lässt du dich von einer heißen Blondine in einem Cabrio abholen und er schlendert einfach da so rein und so. Das ist so großartig.
Ja, gut, es ist unauffälliger, als wenn du direkt die ganze Jacke über den Kopf
stülpst
und dann natürlich in gebeugter Handlung in ein Auto reinspringst. Dann ist es immer noch unauffälliger, mit der heißen Blondine wegzufahren im Cabrio.
Ja, das stimmt schon. Die bringen ihn dann ja zu dem Gericht und da gibt's dann plötzlich diese FBI-Agenten, die ihn übernehmen wollen und so und John will erstmal nicht und dann sagen die, naja, komm, gib ihn, wir haben ihn hierher gebracht, damit haben wir unseren Auftrag erfüllt. Haben sie aber nicht, weil diese geilen FBI-Agenten, die sind da zu fünft und die nehmen ihn so in die Mitte und die sehen so aus, wie als wenn sie von dem Michael Garibaldi der ersten Staffel Babylon 5 ausgebildet worden sind. Weil die haben ihn dann so in die Mitte genommen und plötzlich steht dann da jemand, der da putzt und der zieht auf einmal eine Waffe und schießt auf Murdoch und tötet ihn. Also der richtet ihn hin, vor den Augen der Polizisten. Wird dann überwältigt.
Ich habe mich gefragt, also an der Stelle habe ich mich gefragt, wenn man doch so einen super wichtigen Zeuge hat, warum hat er denn zumindest nicht irgendwie eine schusssichere Weste an? Also dann wäre das ja relativ harmlos ausgegangen. Ein paar blaue Flecke, vielleicht irgendwie ein bisschen Schmerzen in der Brust, aber zumindest wäre er noch am Leben gewesen.
Ja, zumal er davor ja noch diesen Abgang hatte, dass er zu John Smith, D'Artagnan, gesagt hat, alles, was sie mir über Ehre und Menschenwürde gesagt haben, gibt mir das Kraft, das durchzustehen. Das ist so großartig. Aber weißt du, was ich mich bei dieser, also erstens, es war eine Hinrichtung, die da gemacht wurde, die auch sehr exzessiv gezeigt wurde. Die Untätigkeit der FBI-Agenten um ihn rum, wie er getroffen wird, wie er dann zu Boden geht, dann wie der Typ überwältigt wird von den beiden anderen FBI-Agenten. Und da habe ich mich gefragt, dieser Drogen, also dieser Bösewicht, der hat anscheinend einen Killer, der bereit ist, sich zu opfern. Also, der ist ja verhaftet worden und also, du musst ja sagen, so, ich werde ihn dann erschießen, Boss, danach werden sie mich aber verhaften oder vielleicht sogar erschießen, aber ist okay für mich, für dich auch, Bro. Darauf wird aber überhaupt nicht mehr eingegangen.
Nein, das ist natürlich so von der Story ein bisschen eigenartig. Ich musste übrigens bei diesem Talk hier nochmal denken, so alles, was du mir so beigebracht hast über Ehre. Ich hatte da plötzlich wieder diesen komischen Bud Spencer-Satz im Kopf. Nur Puffin schenkt mir die Kraft und Ausdauer, die ich brauche. So auf die Art wirkte das irgendwie. Also es ist einfach so, hä? Okay, das wirkt alles aus dem Nichts kommend irgendwie. Genau wie dieser Dialog vorher zwischen den beiden. Ja, der war gut, aber er hat trotzdem irgendwie keinerlei Hand und Fuß für die Episode. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, weder davor noch danach.
Nee, aber dafür haben wir es halt zu groß aufgebaut. Aber wie gesagt, allein dieser Satz, was sie mir über Ehre und Menschenwürde gesagt haben, gibt mir die Kraft, das durchzustehen. Hast du richtig 90er Jahre auf die Kacke hauen, weißt du? Das ist herrlich. Und naja, auf jeden Fall sind ja jetzt dann unsere Musketiere, die sind jetzt natürlich, die geben sich selbst die Schuld daran, weil die hatten ja den Auftrag, ihn ins Gericht zu bringen und haben sich ja quasi das abnehmen lassen. Und Treville sagt dann immer, nein, ihr seid nicht schuld, ihr habt euren Job erledigt und da ist jetzt das FBI schuld und ich weiß, was ihr vorhabt. Ihr geht jetzt nicht darauf, diesen Typen zu jagen.
Der wird richtig böse.
Der wird richtig sauer. Der wird richtig dann sagt, das ist nicht unsere Aufgabe, die Aufgabe der Musketiere ist. Und da habe ich gesagt, da haben wir ein bisschen Worldbuilding. Da sagt er, wir schützen die Guten, wir jagen aber nicht die Bösen.
Genau. Ja. Ich fand es bemerkenswert auch, dass vorher schon mal gesagt wurde hier, hey, wir sind doch die Musketiere. Und nein, das dürfen wir niemals sagen. Ja. Das darf ja keiner erfahren. Ja. Also irgendwie ganz witzig, Also ich glaube, wir müssen spätestens in Episode 4 mal darüber sprechen, vielleicht dann eben unter wirklichen 4 Personen, die wir sein könnten. Mal gucken, ob wir das hinbekommen, was es dann mit deren Rechte wirklich auf sich hat.
Geil ist auch, dass er wird wirklich richtig böse, ne?
Als der wird dann richtig sauer und laut.
Als die dann alle losziehen und sagen, nee, wir machen das aber, sagt er, dann, wenn ihr euch rächt, das ist wie eine Droge, die eure Seele vergiftet. Da dachte ich mir so, wow. Als so wie wenn du Polizisten sagst, wenn ihr jetzt, also ich meine, wie kannst du denn die Guten schützen, aber die Bösen nicht jagen? Irgendwie, also irgendwie ist es doch auch, weißt du, ich weiß ja, was er sagen will und so, aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie passt das nicht. Halt,
ich hätte es sehr lustig gefunden, weil man am Ende hier wieder irgendwie ein Konzert auf dem Parkplatz irgendwo statt hätte finden lassen. Aber ich sag mal, die Folge, die ist relativ im Vergleich zur ersten, die wir gesehen haben, wenig musketierintensiv. Also die machen ja am Ende jetzt auch nicht mehr so viel.
Nee. Es kommt aber noch, eigentlich nicht, da hast du recht. Aber es wird ja im Prinzip eine zweite A-Handlung aufgemacht, weil dann ist ja irgendwie der Bösewicht, der ist ja bei seinem Papa, beim großen Capo der Stadt und sagt, gib mir doch noch meinen Job, irgendwie einen unmöglichen Auftrag, irgendwie so ein John Wick-Ding. Weißt du, so einen unmöglichen Auftrag und pipapo. Übrigens, da wir gerade bei Kriminellen da noch sind, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Du kennst ja meine Passion mit Koffern. nämlich wie viel Geld passt eigentlich in so einen Koffer rein. Und dann habe ich mich tatsächlich wieder gefragt, ob wirklich $150,000 in so einen handelsüblichen Koffer reinkommen. Und dann habe ich das mal gekit und gegoogelt und tatsächlich ist das möglich, je nach Nennwert, und es ist sogar das Zehnfache möglich. Also bis zu 1,5 Millionen, wenn du große Scheine hast, kannst du in Dollar in so einen Koffer kriegen.
Ja, also habe ich auch dieses, komprimiert passt das. Ja.
Habe ich dieses Mysterium auch gelöst. Auf jeden Fall ist dann der große Capo der Stadt, der gibt ihm dann, der ist ein Papa und so, der gibt ihm dann so einen Auftrag, sagt hier, oh, das ist ein unmöglicher Auftrag, aber wenn du dich wieder mal, aus irgendeinem Grund muss er sich in seine Gunst einarbeiten wieder. Und ja, dann
warum
sagt er,
erfahren wir nicht?
Das mehr, erfahren wir auch nicht, und vor allen Dingen, weil es ja sein Papa ist, ne? Also es wird ja sehr offensichtlich. Und dann sagt er, gib mir doch mal einen Job. Ja, und das ist ein relativ schlichter Diamantenraub, den er macht, wo er dann mit seiner Schlägerbande einfällt und auch die Polizisten da erschießt, auch sehr brutal, und da Diamanten klaut halt, ne? Und der Rest dieser Handlung ist tatsächlich dieser Fake, den die dann machen, dass sie beschlossen haben, ihn jetzt zu stellen und so. Und dann machen sie halt so ein bisschen, was man damals so gemacht hat. Man schickt erstmal die hübsche Blondine in den Laden von ihm, dass er auf die abfährt, mit ihr dann in die Limo einsteigt, also in die Limousine, da, dass sie da eine Wanze da lassen kann. Dann sehen wir dieses Technikteil, was dieser Empfänger
das
von
der Wanze super. Ist. Ja. Das sieht aus wie so eine Hörspielkassette, ja. Die man irgendwo einschiebt hier im Auto, im
Autoradio.
Rekorder, Autoradio, ja. Genau. Und genau. Dann geht er so die Digitalanzeige an und zeigt dann scheinbar die Koordinaten an. Das fand ich auch super, weil das auch so gebastelt aussieht, wie von MacGyver höchstpersönlich gebaut.
Ich dachte erst, jetzt kommt eine Knight Rider-Referenz oder irgendwie sowas. Aber da ist es ja auch so, die fahren ja dann in diesem Laden, haben die sich ja erst als Paar ausgegeben, John Smith und Anne-Marie halt, ne? Und hat sich herauswerfen lassen, damit sie mit ihm da abzieht und so. Und dann wird er in der Limousine zudringlich. Dann schmeißt, die sind ja mit ihrem Auto hinterher. Und dann schmeißt er erstmal Portus und Bird aus dem Auto raus und sagt, steigt aus! Und stellt sich dann quer vor der Limousine, um sie aus dem Auto rauszuholen. Er hat ja noch
dieses. Was hat er das gemacht?
Ja, ne, weil er wollte nicht, dass die gesehen werden, glaube ich. Und er ihn ja schon kannte, weil er der vermeintliche, unangenehme Ehemann von ihr gewesen ist.
Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn.
Ja, weil weil er ja ihr ja so ein bisschen, sie wollte ja noch nicht weg von der Party vermeintlich, und er, jetzt komm mit mir mit, Schatz. Hey, ist meine Frau, wir unterhalten uns. Und da konnte der Böse sich ja als so ein bisschen der ganz kurz so der Retter, White Knight-mäßig darstellen und so. Deshalb kannte er ihn ja schon. Und deshalb war das ein bisschen glaubwürdig, dass er ihm dann quasi mit dem Auto vor ihm sich querstellt, dann seinen Bodyguard niederschlägt, sie aus dem Auto holt und die beiden dann abfahren können. Und dann ist halt die Karre verwanzt halt. Ne?
Ja, aber auch noch eine kleine Mini-Action-Szene, denn er öffnet ja eben die Tür hinten und dann hält der ihr ja so eine Knarre vor. Und die kann hier unsere Anne-Mary, die Powerfrau, auch super. Sehr schnell entwaffnen. Ja,
super.
Ja.
Ja, die hat ein bisschen mehr zu tun als in der ersten Folge. Ne?
Gott sei Dank, finde ich toll. Denn ich finde auch hier sie, gut, okay, neben den wenigen Szenen hier mit John Rhys Davies, wieder mal mit Abstand die beste Darstellerin hier in der Episode.
Ja, definitiv. Aber die anderen haben mich nicht genervt. Also auch.
Ja, das stimmt. Gut, wie gesagt, der Bird, der fand ich teilweise ein bisschen drüber, aber.
Der ist halt dieser Schlitzohr, der sagt, Moment, wir müssen uns noch ein bisschen was. Der hat ja dann seinen Kumpel, mit dem durch Zufall diesen Kumpel, der für diesen Limousinenservice arbeitet, dann können sie den ja ranholen und so, dann findet so ein Koffertausch statt, wo diese Diamanten, dann ein weiterer Koffer, in dem diese Diamanten sind, die man dem großen Capo der Stadt geben will, die werden dann gegen einen Koffer getauscht, der mit Zirkonen voll ist, also mit so gefakten Diamanten. Wir erfahren, dass das alles, wie man sowas macht, erfahren wir alles. Das ist der Paragraph 47 im Gangsterhandbuch, wie man so Koffer mit Diamanten tauscht und so halt. Genau. Ne? Übrigens, ich schwöre dir, diese Kofferübergabe, es gibt diese eine Szene in dieser Seitengasse, ich glaube, das ist dieselbe Seitengasse, in der wir in der ersten Folge gewesen sind. Die hat so diesen gelben Rand oben bei den Häusern. Ich glaube, das war dieselbe Gasse, in der wir da waren.
Ja, ich hatte auch vorhin, als man hier in diesen Unterschlupf kommt, in dem es ja eben auch dieses Gespräch gibt zwischen John Smith und hier unserem Protagonist, der eigentlich also dann gekillt wird vor Gericht. Mhm. Aber ich hatte irgendwie gedacht, das wäre genau dieselbe Wohnung, die hier auch Bert Aramis, Teach Marin am Anfang gehabt hätte.
Das kann sein. Das
sah irgendwie genau so aus. Ja, also so vom Schnitt und so.
Ich glaube, die haben alles Geld in dieses vermeintliche Schloss gesteckt, wo die ihre Homebase haben, die Flagge, wo am Ende die Fahne drüber weht.
Genau. Ne?
Das ist hat mich auch so irritiert. Weißt du, wenn du sagst, wir sind irgendwie geheim und das darf keiner wissen, dann bauen wir uns doch keine Burg, oder?
Ja, also, und hängen da oben eine Fahne dran.
Mit unserem Logo, oder? Nee, aber genau. auf jeden Fall gibt's ja dann diesen, überraschenderweise halt noch recht viel Handlung, dadurch, dass sie dann diesen Koffertausch machen und so ein bisschen so ein Heist-Movie, und dann ist ja nicht, dass die ihn schnappen und der Polizei aushändigen, sondern die lassen ihn quasi mit diesem Koffer mit den Zirkonen zu dem Capo gehen, der auch Schrägstrich, zumindest in der deutschen Synchro, das irritiert mich halt so, auch sein Vater ist, und der hat gleich so einen Diamantenprüfer zur Hand und der sagt, das ist nur ein Zirkon, das ist kein echter Diamant. Und dann sagt er, ah, das ist aber ärgerlich, Junge. Und dann sagt er, ich werde das klären. Du musst dich nicht drum kümmern, da kümmern wir uns. Und dann siehst du schon, wie die ihn packen und ihm einer eine Knarre an den Kopf fällt und dann geht der Typ raus und die Tür wird so zugemacht und man denkt so, wow, die haben den in seinen Tod geschickt im Prinzip halt, ne?
Ja, ich war da so überrascht, weil man hat diesem netten Opi, als man ihn kennenlernt bei dem Gespräch auch mit dem Sohnemann, ja irgendwie doch als so ein bisschen kauzigen Typ kennengelernt, der hat noch so Witzchen gemacht, er ist am Husten die ganze Zeit, könnte dran liegen, dass ich 4 Packungen Zigaretten pro Tag rauche. Ja, genau. Also ja, irgendwie habe ich das tatsächlich am Ende auch nicht zugetraut, dass es so hart dann wird.
Naja, ich wusste, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, als ich gesehen habe, dass der Typ mit Gewehren vorbei
sich. Aber gut rauchen.
Ja, gut rauchen. Aber der hat nämlich bei sich in seinem Herrenhaus Typen mit Gewehren, die offen vor seinen Türen gestanden haben. Da habe ich gedacht, dadurch, dass die nur so von der Hauptstraße ein paar Meter auf dieses Anwesen gefahren haben und da stehen dann schon Typen mit Gewehren spaliert, dachte ich mir, naja, das ist vielleicht nicht das Unauffälligste überhaupt halt, ne? Und wir erfahren ja auch, dass er ihn wirklich getötet hat, weil es gibt ja dann diesen Zeitungsausschnitt, dass der bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen ist. Wo ich mich gefragt habe, was haben die mit ihm gemacht? Ihn mit der Waffe auf ein Boot gelockt und dann gezwungen und dann da ins Wasser geworfen. Ich hoffe, sowas Schlimmes. Das war schon ein fieser Möb. Aber schon total hart, ne? Ich meine, der hätte das, das nicht mal erklären dürfen oder so. Und deshalb bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob der wirklich der Vater war oder das in der deutschen Synchronisation nur so gewirkt hat, weißt du?
Ja. Ja.
Aber wir haben ja noch ein gutes Ende auch der B-Handlung, denn am Ende wird ja der gute Bird mit dem lächerlichsten Billo-Schwert, was ich seit langem gesehen habe.
Das wabbelt auch so geil, ja.
Hast du diesen Griff, diesen Schacht geschafft gesehen davon? Alter, das sieht aus wie Pappe und ausgeschnitten sah das aus.
Ja, ich glaube, genau das war es auch. Also vor allem, als er ihm ja so Schwert so über den Kopf, so links und rechts auf die Schulter macht, das wabbelt und wackelt auch so komisch dabei.
Ja, total. Und dann haben sie ihn zum Musketier erklärt und dann applaudieren ihm auch die anderen. Die haben ihm ja vorher auch immer so ein bisschen gesagt, du bist noch keiner von uns, du bist noch im Training. Und er hat sich halt jetzt auch bewiesen und so. Und da haben mich auch die Outfits überrascht, weil die alle so die Typen haben alle Anzüge an, aber auch so mit Schärpen und so halt, ne? Und und die gute Anne-Marie muss halt das dritte rote Kleid tragen, was sie in einer Folge anhat und so. Die ist halt so ein bisschen verdammt, immer die sexy Kleider zu tragen halt, ne?
Aber sie kann es auch.
Ah, sie kann, es ist einfach, sie kann es auch. Das ist genau.
Also,
es
war jetzt nicht sexistisch
klingen. Nee, aber sie kann.
Eine hübsche Frau und
Wahnsinn.
Es ist jetzt auch nicht übertrieben. Also,
nein.
Ich finde es okay. Also, man hat es nicht so übertrieben. Also, es ist okay. Ich habe mich aber gefragt, Maurice Treville, also. Ja. Wie kommt der überhaupt zu diesem Posten, quasi der Anführer der Musketiere zu sein? Also ich habe mich gefragt, woher kommt der? Welche Geschichte hat der? Ich wollte eigentlich gerne mal wissen, ja, was hat es damit auf sich? Warum ist er der Boss?
Ich vermute wirklich, er ist Devin Miles in dieser Serie, schlicht und ergreifend. Das ist okay. Also, ich glaube einfach, das ist eine Devin Miles-Rolle, wirklich.
Du meinst, das ist quasi so, die Chefrolle wird auch von Generation zu Generation unter den Trevilles weitergegeben.
Es ist wie der Bosley bei Drei Engel für Charlie, weißt du, wo wir in den Filmen gelernt haben, dass das auch ein Amt ist, das weitergegeben wird von Bernie Mac zu Bill Murray oder so, oder umgekehrt war es, ich weiß gar nicht mehr. Also das geht, der Bosley wird weitergegeben und ich glaube, der Devin Miles auch. Er scheint ja selber, ich weiß nicht so richtig, dass er wird nicht als Musketier bezeichnet und er hat auch keinen Ring und so halt.
Nee, ne? Er hat keinen Ring. Nee,
er ist vielleicht sowas wie ein Wächter oder so halt, ne?
Ja.
Also er wird auch böse, wenn man gegen die Regeln verstößt, das haben wir gelernt. Er wird voll böse. Nee, aber ich fand das dann super, wo die Bird dann an den Arm genommen haben und dann so gesagt haben: Junge, und was machen wir jetzt mit den Diamanten, die wir haben? Ja, wir geben sie zurück. Ganz genau, wir sind die Guten, wir geben sie zurück und so. Ne? Dann gibt es noch das obligatorisch, einer für alle, alle für einen. Und dann geht die Kamera hoch und wir sehen die Fahne mit dem Ring, mit dem Symbol der Musketiere auf dieser Burgzinne da wehen halt und so, ne?
Ja.
Und das ist wirklich großartig. Und dann gibt es schon Vorschau Folge 3, wie du so schön gesagt hast.
Ja, genau.
Deutet ein bisschen mehr Anne-Marie an, was in der Folge, was zumindest vom Trailer her.
Ja, genau. Also da scheint, so wie ich das verstanden habe, irgendwie der Ex-Mann oder Ex-Freund irgendwie aufzutauchen, der scheinbar irgend sowas wie Personenschutz braucht. Also so habe ich es verstanden. Ja, keine Ahnung, was da damit aufzutun hat. Aber gut, das werden wir beim nächsten Mal herausfahren. Finden. Mhm. Was ich übrigens bemerkenswert fand, dass hier im Intro der Episode auch unser Branscombe Richmond nochmal erwähnt wurde, der aber überhaupt nicht auftaucht.
Nee. Ja. Also nochmal zu der Serie, es ist total faszinierend, weil die ja für den meisten Vertrieb so als, es sind ja 4 Folgen, aber die wird ja gerade in den USA einfach nur als ein zusammengeschnittener 90-minütiger Film vertrieben. Deshalb gibt es da auch ein separates Cover, auf dem kein Thomas Gottschalk drauf ist, übrigens, witzigerweise. Der steht zwar drüber, aber ist nicht drauf. Und es gibt sogar nur den IMDb-Eintrag, wo das Ding als ein 90-minütiger Film drin steht. Genau. Also du findest nicht mal einzelne Informationen zu den einzelnen Folgen, weil das einfach so wenig darüber vorhanden ist und so. Also es gibt da so auch nur so ein paar Fan-Reviews und so. Man findet wirklich so gut wie gar nichts, aber ich habe einfach auch mit der Folge, und ich muss sagen, der Trailer für Folge 3 war deutlich kürzer als der zu Folge 2 übrigens.
Ne, du erinnerst dich noch. Auf jeden Fall. Waren nur so 2 Minuten statt 3, 4, 5 Minuten lang.
Aber ich muss sagen, ich habe auch wie mit der ersten Folge, mit der Folge echt Spaß gehabt. Musste ein paar Mal wirklich lachen und sie hat mich einfach 40 Minuten ganz gut unterhalten, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann natürlich auch immer noch sehr gut nachvollziehen, dass das vielleicht der ein oder anderen Person, die hier teilgenommen hat, danach ein bisschen peinlich war.
Was?
Und dass man, warum auch immer, das nie mehr ausgestrahlt hat. Das kann ich nachvollziehen. Aber umso schöner, dass wir es jetzt trotzdem, ja, weiß nicht, 25, 30 Jahre später doch nochmal gucken können und jetzt darüber sprechen. Ja.
Es ist total lustig. Ich hatte tatsächlich einiges an Feedback bekommen zu der ersten Folge auch, so, wo die gesagt haben, Mensch, gab Leute, die gesagt haben, Mensch, ich meine, ich habe das damals gesehen oder sich daran erinnerten, dass sie es als Film gesehen hatten oder zumindest es denen irgendwas sagte. Schön waren auch Kommentare, hey, wenn ihr die anderen, also besprecht ruhig die anderen Folgen auch, aber ihr könnt uns natürlich sonst was erzählen, weil wir können es ja nicht gucken, oder man kann es ja wirklich kaum gucken und so halt. Ne?
Ja.
Einzelne Teile sind auf YouTube und anderen Streaming-Portalen. Man findet schon noch so ein bisschen was, aber das ist schon... Ein
paar Schnipsel finden.
Ja, es ist schon bemerkenswert für dieses popkulturelle Kleinod, was wir hier haben. Also,
auf jeden Fall.
Also ich muss aber wirklich sagen, ich fand, dass die Chemie ein bisschen besser funktioniert hat als in der ersten Folge. Ne? Und ich fand auch, dass auch einerseits haut dann John Smith dann so die typischen Helden-Macho-Sprüche raus. Er kriegt dann seine Action-Szene, wo er die Damsel in Distress rettet und macht dann sowas, erzählt was von Ehre und Menschlichkeit und so. Aber auf der anderen Seite verliert er auch Ping-Pong gegen Thomas Gottschalk. Weißt du, und
also hat. Er ist auch so ein bisschen Großmaul, also irgendwie auch so ein bisschen Angeber und ist irgendwie so ein bisschen, aber es passt einfach auch zu ihm. Also mit seinem Bärtchen, wie gesagt, beim letzten Mal schon gesagt, er sieht eigentlich aus wie sein eigener Gegner bei damals Knight Rider. So
Garth
sieht
er ein bisschen
aus.
Ist der Garth Knight Gedächtnisbart. Ein bisschen hart wurde es, die Szene, wo sie versucht haben, die Limousine zu knacken, während Bird seinen Kumpel abgelenkt hat, wo er zusätzlich auch noch diese geile Sonnenbrille auf hatte.
Ja.
Weißt du, diese mega breite Sonnenbrille. Wo ich, wie gesagt, ich vermute, das muss irgendwie ja zwischen 2 Baywatch-Staffeln gedreht worden sein. Der hat wahrscheinlich einfach wirklich nicht geschlafen in den 90ern. Ich vermute wirklich, dass David Hasselhoff in den 90ern nicht geschlafen hat. Sonst kann ich mir das nicht erklären, wie der parallel mehrere Serien drehen konnte und so. Später war das ja bei Knights und Baywatch auch so.
Ah, Baywatch Knights, ja. Yeah. Irgendwann müssen wir vielleicht noch über die 4. Staffel sprechen.
ich habe aus einigen Gruppen gehört, wo von befreundeten Podcasts, wo über deren Folge zu Baywatch gesprochen wurde, wurden wir erwähnt, dass wir ja sogar die Pilotfolge von Episode von der 3. Staffel besprochen haben. Also es scheint sich tatsächlich etwas rumgesprochen zu haben, mit so einem netten Augenzwinkern und so.
Ja. Ach, ich muss zugeben, auch jetzt hier und heute, das war irgendwie die spaßigste Aufnahme dieses Jahr auch. Also die Episode, die wir da gemacht haben zur Pilot-Episode der 3. Staffel. Ja.
Das war
meine Lieblingsaufnahme.
Es war da, auch da war John Rhys Davies dabei.
Ne? Der gute John Rhys Davies als Chefarzt. Ja,
ja, ja. Ja. Und es war komplett einfach nur eins auf andere aufgebaut, ohne vorher abgesprochen oder so.
Ja, gab das, kein das, Drehbuch, einfach nur drauf losgeladen.
So wirkt tatsächlich auch ein bisschen diese Serie halt. Ne?
Ja, ich glaube, so ist die entstanden. Die wussten auch nicht so richtig, was sie machen, haben einfach mal, wir fangen einfach mal an und gucken, wohin es geht.
Ja, wie gesagt, das sind 90er Jahre, früh 90er Jahre Klischees. Man muss halt sich, wenn man sich diese Wahnsinnsbesetzung sich mal vor Augen hält, wie gesagt, Cheech Marin, Thomas Gottschalk, David Hasselhoff. Es ist alles, es ist wie ein Fiebertraum. Aber auf der anderen Seite, mich hat es schon gewundert, dass es eine fortlaufende Handlung gab in der zweiten Folge. Also, und vor allen Dingen, ehrlich gesagt, die Härte hat mich wirklich gewundert. Da werden echt die Polizisten, der Murdoch, auch der erste Polizist, der gequatscht hat. Nur da erfahren wir mal wieder, es lohnt sich nicht, liebe Kinder, ne? Macht einen Bogen um die Drogen und um irgendwelche schmierigen Typen, die euch versuchen, mit Geld irgendwas rauszulocken. Ich fand die Härte völlig krass, ehrlich gesagt, für so eine, hätte ich
auch hier nicht mitgerechnet. Ja, auch in dem Gerichtssaal, also in diesem Gerichtsgebäude,
ja, als das dieser war das krass,
Typ da plötzlich so niedergemetzelt wurde, ja quasi, also mit mehreren Schüssen und ja, das war schon ein bisschen krass.
Ja, und nicht
auch
nur
dieser
das.
Arme Polizist hier, als man einbricht und hier diese Diamanten klaut.
Die wurden erschossen, da welche.
Ja, genau.
Ja, einfach so.
Schrotflinte.
Einfach so, ja. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass was unsere heldenhaften Musketiere machen, ist ja den, also das muss ja deren Plan gewesen sein, dass der vor dem Capo dann doof dasteht mit den Zikonen.
Ja.
Und ich vermute mal, dass die damit gerechnet haben, dass der dann mit dem das macht. Also was soll, was macht denn sonst ein Capo mit dir? Also der zeigt dich ja nicht an oder so. Er sagt doch nicht,
ich verklage dich.
Ja, ich werde das. Du wirst aber juristisch noch einiges von mir hören.
Und damals hier diese geile Szene beim Ritter aus dem All. Wollt ihr mich jetzt verprügeln? Nein, ich werde dich verklagen.
Das waren diese Rocker, ne, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja, genau, diese Nachbarn, ja.
Großartig. Ja, aber das ist, glaube ich, auch das Schlimmste. Das ist auch eine der Sachen, vor der ich am meisten Angst habe, immer verklagt zu werden. Nee, aber weißt du, ich meine, das zeigt ja auch, dass die auch nicht ohne sind. Weil das muss ja genau das passiert sein, was sie beabsichtigt haben. Also die haben ja sicher nicht gedacht, wenn der dann mit den Zikonen bei seinem Capo steht, dass der dann sagen wird, na gut, okay, Junge, aber noch fünf weitere Fehler und das gibt Ärger und so, ne? Und das lässt natürlich die moralische Sache wieder so ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen, oder?
Oh, also
ich sag dir, die dunkle Seite vom Ring der Musketiere.
Das ist schon
krass.
Ich fand's, am Ende gab's ja nochmal irgendwie so ein Ha-ha-ha-ha-Moment, wie am Ende von Raumschiff Enterprise bei vielen Episoden,
dass
man irgendwie so einen komischen Abschlussgag gemacht hat und jemand nochmal lachen durfte.
Es wäre so ein nackte Kanone-Ding wäre auch super gewesen, wenn die alle dann gefreezed hätten und so, weißt du, und so der Abspann reinläuft.
Und
das
bewegen sich eigentlich auch so ein bisschen.
Es wäre voll gut. Aber du hast recht, auch bei TOS, auch dieses, wenn die am Ende gemeinsam noch so auf der Brücke standen und so gelacht haben und so. Scotty, wie sieht denn das aus? Ach, Sie wissen doch, Captain, nur selten nimmt der Klingonenmann statt Baramünze Tribbles an. Und so. Und so. Ehrlich gesagt, mir fehlen solche Sachen heutzutage in Serien manchmal dann doch. Weißt du, die Leichtigkeit halt, ne?
Aber das hatte man ja am Ende von der ersten Folge auch schon. Mal gucken, ob das so ein Ding ist, das fortgeführt wird.
Ich vermute nur noch zweimal. Also ich denke mal, Folge 3 und 4 wird es dann eher so 26 von uns geben. Und da gucken wir, dass wir nochmal jemanden dazu holen. Auch wenn wir vielleicht nicht 4 am Ende sind, am Ende wird's trotzdem, werden wir dem Ring der Musketiere unsere Ehre erweisen.
Es wird nur einen geben oder so. Was? Nee, Moment, das war was anderes, ja.
Du weißt, du kennst ja mein Motto, einer für alle für alle, all for one and fun for all.
Fun hatten wir hier wirklich wieder sehr viel jetzt.
Ja, absolut, also, absolut.
Sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die dritte Episode.
Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind traurig, wenn die vierte durch ist.
Weil auf jeden Fall.
Ich glaube schon. Also dieser frühe 90er Trash-Faktor, weißt du, das kannst du heute einfach auch nicht mehr reproduzieren und so halt.
Nee,
ne?
Heute ist das alles. Das wird auch so in so einer absurden Kombination nie mehr geben.
Nee, das ist alles. Das hätte es damals eigentlich schon nicht. Wahrscheinlich hat das Universum versucht, dieses Ding irgendwie von die Existenz auszulöschen. Weißt du? Aber es ist ihm nicht gelungen. Ziemlich gelungen. Alles klar.
Vielleicht finden wir irgendwann die Pressekonferenz noch.
Oh ja, das große Mysterium. Die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz. Wenn da noch einer einen Mitschnitt hat, wir wären sehr dankbar. Ne? Denn ihr wisst,
Gregor
ja,
zahlt in Diamanten dafür.
In Zikonen auf jeden Fall. Ja. Und denke mal dran, wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß gar nicht machen.
Ja, genau.
Ja, da kommen sie wieder, die Tränen auf Knopfdruck. So, ja. Bevor wir hier ganz abgleiten, Kai, macht das, wollte ich dir nur sagen, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß und Fun gemacht.
Danke, danke, sage ich auch, denn auch mir hat es viel Freude bereitet, auch wenn es wie zuletzt häufiger sehr kurzfristig war. Nicht ganz so kurzfristig wie beim letzten Mal, hatten wir nur so 15 Minuten Vorlaufzeit, aber hat Spaß gemacht. Danke dir.
Ganz genau. In diesem Sinne, liebe Leute, denkt immer dran, all for one and fun for all. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.